Hallo, hier ist Tara und heute ist eine große Premiere, meine erste Folge von meinem neuen Podcast. Und ich gehe auch gleich direkt ins Thema und ich glaube, es wird auch ein zentrales Thema dieser Podcast-Serie, und zwar das Thema Glaube an Gott. Und in vielen spirituellen Kontexten wird Gott schon gar nicht mehr überhaupt verwendet. Und ich möchte es gleich aufgreifen und auch wieder ganz vielleicht in einem anderen Kontext auch wieder in unser heutiges westliches Bild einbetten. Worum geht es in der ersten Folge? In der ersten Folge möchte ich das Thema Glaube an Gott einfach mal herausstellen, weil ich glaube, Glaube ist der erste Schritt, um überhaupt sich auf dem spirituellen Weg zu machen. Und der Glaube ist auch irgendwie der erste Weg oder der erste Pfad, um überhaupt in diese Richtung zu gehen. Weil ich glaube, die wenigsten von euch haben als allererstes eine Gotterfahrung und haben vielleicht vorher keinen Glauben gehabt, aber sofort eine Erfahrung, dass es Gott existiert. Und jetzt werden ganz viele Stimmen vielleicht jetzt schon hochgehen und sagen: Ja, Moment mal, was ist denn eigentlich eine Gotterfahrung? Und wenn du genau diese Frage hast, dann hast du noch keine gehabt, weil wenn du eine Erfahrung von Gott hast, weißt du, dass Gott existiert. Und es gibt viele Religionen, viele Schriften, die in unterschiedlichster Art und Weise von Gott schreiben. Und ich möchte heute einfach anhand meines Weges oder anhand meiner Erfahrungen gern näher bringen, was Gott für mich in meinem Kontext ist und wie ich ihn erfahren habe und auch in Verbindung bin. Und ja, wie bin ich jetzt zu dem ersten Thema eigentlich gekommen? Zu dem ersten Thema bin ich gekommen, einfach auch als Ergebnis im Rahmen meiner Coachings, im Rahmen meiner Gruppenarbeit, ist mir jetzt besonders ein Gespräch in Erinnerung, wo ich mit jemandem gesprochen habe, der sagte: Hey, Moment mal, du hattest bereits als Kind einen Glauben, dass etwas außerhalb deiner Intelligenz existiert. Also das heißt, ein Gottglaube, das ist ja eine totale Gnade. Und dann habe ich diejenige gefragt: Ja, Moment mal, hast du das nicht gehabt? Hast du nicht als Kind in Kontakt gehabt oder mit etwas gesprochen, zu jemandem gesprochen, der dich vielleicht auch in schlimmen Zeiten unterstützt hat? Also für mich war das irgendwie selbstverständlich, für mich war selbstverständlich, dass es etwas außerhalb von mir gab, mit dem ich sprechen konnte, was ich nicht sehen konnte, wo ich auch Antworten erhalten habe. Ich würde das vielleicht. Und ich habe es als Kind nie als Gott bezeichnet, aber für mich war es etwas, was mir eine sehr starke Sicherheit gegeben hat und wo ich mich auch wirklich zu Hause gefühlt habe. Und ich habe regelmäßig als kleines Kind abends habe ich gebetet in meiner ganz eigenen Sprache, ne? Und ich habe auch Gott in den Mund genommen und habe aber auch gesagt: Ich weiß nicht, wer du bist. Ich bete zu dir, bitte hilf mir. Zum Beispiel in meinen Kindheitstagen hatte ich wirklich auch dunkle Zeiten, viele Jahre dunkle Zeiten, wo ich jeden Abend zu Gott gebetet habe und auch jeden Abend gebeten habe, dass diese Dunkelheit aufhört. So. Und das heißt, ganz natürlicherweise, ohne dass ich jetzt unbedingt aus einem familiären Hintergrund komme, was in irgendeiner Form eine Tradition hatte, zu Gott zu beten oder wir in der Kirche waren, habe ich damals von klein auf ein natürliches Verständnis gehabt: Hey, es gibt jemanden außerhalb. Das war auch für mich überhaupt gar keine Frage. Das war für mich so. Das war für mich meine Existenz. Das war für mich auch ganz natürlich, abends vorm Schlafengehen zu beten, ohne dass mir das je irgendjemand gezeigt hat. Und hätte man mich vielleicht damals danach gefragt: Ja, hey, was wird denn für dich oder was ist denn Gott für dich? Dann hätte ich interessanterweise gesagt: Naja, also für mich würde jetzt wenn ich dieses Gefühl Gott zusammenfassen würde oder personifizieren würde wollen, dann wäre das für mich Jesus Christus. Und mir ist auch aufgefallen, das habe ich schon wieder vergessen gehabt, ist mir jetzt die letzten Jahre auch aufgefallen, dass meine Gebete sich auch immer mehr an diese Form oder mehr personifiziert wurde und ich eigentlich zu Jesus gebetet habe. Natürlich hat mich diese Frage als Kind, ja, zu wem bete ich denn da? Es hat mich natürlich fasziniert. Ich wollte wissen, wer ist denn hinter diesem unsichtbaren Vorhang? Ne? Also in meiner Kindheit habe ich das Gefühl gehabt, ich bin eigentlich wie in einem falschen Traum oder wie als ob die Wahrheit hinter einem Vorhang verdeckt ist, aber ich konnte nicht greifen, wo muss ich reinfassen? Also habe ich natürlich gesucht, ich hatte Fragen, vor allem hatte ich Fragen wie, wer entscheidet, ob man als Kind arm oder reich geboren wird und vor allem, in welchem familiären Umstand man geboren wurde. Das war für mich als Kind essentiell zu wissen, weil ich komme aus häuslicher Gewalt und also ein Teil meiner Kindheitstage komme ich aus häuslicher Gewalt und das waren für mich die dunkelsten Jahre auch in meiner Kindheit, wo ich mich einfach gefragt habe, hey, es muss doch hat das irgendjemand entschieden, dass ich hier in dieser Situation so aufwache? Weil es gab ja andere Familien oder es gibt andere Kinder, die sind nicht in diesem Rahmen oder haben nicht diese Erfahrungen, denen geht es offensichtlich besser. Also damals als Kind ging es erstmal grundsätzlich allen Kindern besser als mir. Und und wenn es jemand gibt, der das entscheidet, da würde ich gern mitreden wollen. Also ich würde gern mit demjenigen reden, der das entscheidet. So. Das war die erste Frage. Und die zweite Frage war für mich auch, ich habe natürlich nicht nur zu Gott gebetet, weil es mir schlecht ging, sondern es war wie eine ganz tiefe Sehnsucht, wie so ein süßer Schmerz, der diese Verbindung wieder wollte, der diese Wahrheit wissen wollte, der diesen Vorhang, ich habe das Gefühl gehabt, es trennt mich ein Vorhang zwischen mir und dem, nach was ich rufe. Ich kann das schwer in Worte fassen und ich glaube, viele Philosophen zerbrechen sich die Worte und all diese ganzen Mantren und Lobpreisungen sind eben aus dieser Sehnsucht entstanden. Und ich vergleiche das auch immer mit einem, es ist wie der größte Liebhaber oder die größte Liebhaberin, die größte Liebe, der größte Seelenpartner, nach dem man sich wirklich im Leben sehnt. Das ist für mich Gott, dieses eigentlich, das irgendwie auch nie befriedigt zu kriegen, diese Sehnsucht. So, und zurückzukommen als Kind, ich hatte ja gerade gesagt, ich hatte ganz viele Fragen auch, Fragen, wo ich der Meinung war, dass die ein Schlüssel sind, um einen Schritt näher zu kommen, den Vorhang zu lüften. Und so bin ich mit Freundinnen, also ich hatte Freundinnen damals auch zu DDR-Zeiten, ich bin in der DDR groß geworden. Das heißt, bei uns war Glaube und Spiritualität, das gab es bei uns nicht. Und einfach auch politisch hatte das keinen großartigen Bestandteil, auch in unseren Erziehungen, in der Schule, in Kindergärten. Also Gott war dort nicht eingebunden, wie es vielleicht in vielen anderen Ländern, die sehr christlich auch strukturiert und aufgebaut sind, gab es bei uns in der DDR das nicht. Und ja, genau, ich hatte drei Freundinnen. Eine, die war, glaube ich, evangelisch, die andere war katholisch. Und dann gab es noch eine, die war bei den Zeugen Jehovas. So. Und ich bin natürlich, um diese Fragen beantwortet zu bekommen, bin ich bei allen dreien immer, bei der einen bin ich mit in die Kirche gegangen, habe dort mit dem Papst oder wie auch nicht mit dem Papst, mit dem Priester oder wenn man das Pfarrer gesprochen und habe diese Fragen gestellt. Ich habe die Fragen gestellt, hey, wer entscheidet, ob jemand arm oder reich geboren wird? Und vor allem noch eine ganz viel, viel für mich wesentlichere Frage ist, wer entscheidet denn, wie man mit Gott eins wird? Also diese Herzensgefühle, die ich hier hatte, erschienen mir, das, was ich im Außen fand, gab es ja Religion und man musste sich jetzt für die richtige Religion entscheiden, um Gott näher zu kommen. Und das hatte ich nicht ganz verstanden. Und diese Fragen hatte ich eben halt gestellt. Wie wird entschieden, wer ja, wie man Gott näher kommt und ist denn Religion Voraussetzung? Ich habe natürlich keine ordentliche Antworten bekommen, bei keiner, muss ich leider sagen, bei keiner Religion für mich in meiner Erfahrung und war auch sehr enttäuscht, weil ich halt nichts in meinem Umfeld finden konnte, wo ich diese Verbindung näher kommen konnte. Und ich muss auch dazu sagen, ich glaube heute, und ich sehe das ja auch in meinen Coachings, dass es wirklich Menschen gibt, die haben seit ihrer Kindheit nicht diese Form des Glaubens. Und mir ist auch in der Arbeit immer tiefer bewusst geworden, wie massiv das Angst prägt. Weil ich heute auch erkenne, hätte ich diesen Anker in meinem Leben nicht gehabt damals, würde ich heute wo ganz anders stehen. Wäre ich wahrscheinlich heute immer noch in psychologischer Betreuung, wäre heute wahrscheinlich in, weiß ich nicht, in welchen Stufen von Depression gelandet und hätten meinen tiefsten inneren Kern erschüttert. Das heißt, Zweifel wäre mein Leben gewesen, Selbstzweifel. Weil wenn ich natürlich nicht dieses natürliche Verständnis von Verbindung habe, wo ich ja der Meinung bin, das existiert in jeder Seele, von klein auf oder dachte, es ist da, aber offensichtlich gibt es viele, die an irgendeinem Punkt im Leben, wo es verdrängt wurde oder wo es vielleicht wirklich noch nicht zur Entfaltung gebracht wurde, sind in dem Glauben, dass sie verletzt wurden, dass sie allein sind, dass sie allein die Verantwortung tragen und dass auch nur sie sind, die sich da rausholen können. Und das ist natürlich eine sehr, sehr große Verantwortung, die natürlich unwahrscheinlichen Druck kreiert und aus meiner Sicht auch unwahrscheinlich viel Angst. Und das ist mir eigentlich so richtig jetzt die letzten Monate so richtig immer mehr bewusst geworden, weil ich natürlich in einem Verständnis gelebt habe, dass diese natürliche Verbundenheit, die ich seit Kindheit hatte, in jedem existent ist. Und das hat mir auch nochmal die Wichtigkeit unterstrichen, darüber ganz offen zu sprechen. Und da kommen wir jetzt zu dem wesentlichen Punkt. Bei uns ist ja in der westlichen Gesellschaft Glaube, wie gesagt, sehr, Glaube an Gott wird latent belächelt. Und ich muss dazu auch noch einen Punkt mit jetzt hier an der Stelle benennen. Ich habe ja geteilt, dass ich aus häuslicher Gewalt komme. Und dieser Spuk der häuslichen Gewalt, der endete an einem ganz spezifischen Datum, worauf ich in einem späteren Podcast jetzt gleich noch eingehen werde, was der Signifikanz später noch in meinem Leben bekommen hat. Und zwar, diese vielen Jahre häusliche Gewalt, die endeten am 18.10. Bitte merkt euch das Datum, ich komme da später drauf zurück. Ganz signifikant, bin da auch Jahre erst später durch ein Gespräch mit meiner Mutter drauf gekommen. Ich sage mal, hey, wann hörte das denn eigentlich auf? Wann ist denn, ne, dieser Mann, der war Alkoholiker und ist halt immer handgreiflich geworden im Alkoholkonsum, wann ist der denn eigentlich abgeholt und ins Gefängnis gekommen? Und das sagte meine Mutter damals mir, ja, das war der 18.10. Und ich muss sagen, ich war geschockt, als ich das gehört habe. Sie wusste natürlich nicht, warum ich geschockt bin oder in welchem Kontext ich geschockt bin. Aber ich gehe darauf später gleich noch ein. Jetzt möchte ich gerne mit euch teilen, wie Glaube eigentlich wie es wirklich zu einem reinen Gottbewusstsein gekommen ist. Also Glaube ist aus meiner Sicht immer der erste Vertrauensvorschuss, bis man wirklich eine Erfahrung mit Gott hat. Und da habe ich ja schon am Anfang gesagt, solange ich frage, ja, gibt es Gott überhaupt, habe ich noch keine Gotterfahrung gehabt. Die habe ich wirklich tatsächlich noch nicht gehabt, weil in dem Moment, wo ich sie habe, existiert diese Frage nicht mehr, dann ist die obsolet. Und viele von euch kennen mich und ich bin ja über die Erfahrung einer Spontanheilung, also Spontanheilung meiner Neurodermitis, bin ich ja zu meinem Meister Sri Kaleshwar gekommen. Sri Kaleshwar ist ein indischer Meister, der lebte in Andhra Pradesh bis 2012, hatte dort auch eine, wie er es nannte, Seelenuniversität und hat dort teilweise bis zu 7000 Jahre altes Palmblattwissen herausgegeben, auch mit den Studenten gemeinsam erforscht, die dazu da sind, unser innenliegendes Potenzial, also unsere innenliegende Essenz, aufs Höchste zu entfalten. Und aufs Höchste zu entfalten, würde ich symbolisch jetzt, oder nicht symbolisch, würde ich jetzt einfach Jesus Christus nehmen. Also dieses Potenzial, was Jesus Christus mitgebracht hat oder auch bezeugt hat, dieses Potenzial liegt in jedem von uns. Unsere Kalisch hat mal gesagt, es gibt keinen Unterschied zwischen mir und euch. Der einzigste Unterschied ist ein spezielles Wissen, was ich angewandt habe, um bestimmte Potenziale in mir zu entfalten. Und das muss ich sagen, das hat mich sehr inspiriert und gesagt, hey, dann wäre ich ja tatsächlich auch mächtig, selber meine eigene Verbindung mit dem höchsten Bewusstsein oder Gottbewusstsein tatsächlich selber zu entfalten. Und genau, nach meiner ersten, also nach dieser Erfahrung der Spontanheilung, das war 2008, bin ich dann auch direkt nach Indien geflogen, um dort näheres Verständnis über dieses Wissen zu bekommen, was er da lehrt, wie ist das dort. Und habe dort auch schon, und das war eine meiner essentiellsten Erfahrungen, ich habe dort meine allererste Erfahrung mit Gott gehabt. Oder wer Gott ist, gehabt. Und ich möchte jetzt da nicht so sehr heute den Raum einnehmen, was das für eine Erfahrung wäre. Da wäre ich sicherlich, wird noch mal genug Raum geben in einem anderen Podcast, das auch in einem anderen Setting oder im anderen Rahmen vielleicht auch zu teilen. Aber ich habe innerhalb kürzester Zeit meine erste Erfahrung vom Wer Gott ist gehabt. Und diese Erfahrung war eine Erfahrung reinster Glückseligkeit. Das war mit nichts, mit annähernd nichts in meinem ganzen Leben zu vergleichen, was ich bis dato als höchstes Glück erfahren und als höchstes Glück als Bild für mich kreiert hatte. Und diese Erfahrung, nach dieser Erfahrung und meiner natürlichen Spontanheilung war mir klar, für mich geht es die nächsten Jahre in Indien weiter. Und ich bin dann zurück, habe letztendlich alles verkauft, bin dann viele Jahre nach Indien, habe unter seiner direkten Leitung auch dieses Wissen studiert und ja, bin seit 2015 wieder zurück. Das heißt, der eigentliche Punkt, auch was Fokus in dem Podcast ist, ist dieser Glaube, eigentlich dieser Glaubensvertrauensvorschuss hat sich später gezeigt in er existiert wirklich. Gott existiert. Und mit dieser Gott-Existenz muss ich auch sagen, hört eine Trennung zwischen du und ich auf. Weil wir müssen ja auch nochmal die Bilder überprüfen, die wir selber als für Gott haben. Das ist für mich der erste Punkt, wo wir heute ansetzen müssen. Welche Vorstellungen haben wir von Gott? Weil das ist der erste Punkt, wo wir loslassen müssen. Weil diese Zweifel kreieren sich oftmals auch an dem vorgefertigten Bild, was wir schon haben. Und das ist auf alle Fälle ein gesunder Aspekt von Glaube, so lange zu glauben, bis man eine wirkliche Erfahrung hat. Und eine Erfahrung, eine Gotterfahrung, dafür gibt es unterschiedliche spirituelle Pfade, da gibt es, ich will nicht sagen Religionen sind später daraus entstanden, aber Buddha hat nie gesagt, kreiert eine Religion. Jesus Christus hat nie gesagt, kreiert eine Religion, sondern das sind Zeugnisse, dieses Wissen, was diese Lehrer hinterlassen haben. Und da wäre überhaupt auch noch die Frage, wie authentisch ist dieses Wissen, was sie hinterlassen haben. Und authentisch soll für mich heißen, der Beweis für authentisches Wissen ist, wenn ich wirklich eine Gotterfahrung auch bekomme. Habe ich eine Erfahrung über eine spirituelle Praktik von Gottbewusstsein, kann ich sehr stark davon ausgehen, dass sie authentisch sind. Dass es authentisch überlieferte Werkzeuge, ein überlieferter Weg ist, wie ich zu einer Erfahrung von Gott komme. Und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt im heutigen Zeitalter, Wissen zu bekommen, wo man selber eine direkte Erfahrung mit dem Göttlichen machen kann. Alles andere ist reines Wissen. Solange ich Bücher lese, wer Gott ist, was Gott ist, andere Erfahrungen von Leuten, werde ich nie in den Geschmack kommen, selber zu wissen, was Gott ist. Und das ist für mich auch einer der Gründe, warum ich dieses Wissen heute von Sri Kaleshwar weitergebe, weil es jede Seele ermöglicht, selber Gott zu schmecken, zu sehen und zu erfahren. Und ich lade heute auch mal die Menschen ein und sage, hey, Zweifel sind super. So, wenn dein Herz offen ist, teste diese Prozesse und validiere deine eigenen Ergebnisse damit. Und ich muss auch dazu sagen noch, und da bin ich jetzt noch ein Stück zu weit rausgerudert, als ich damals Sri Kaleshwar begegnete, zum allerersten Mal, ich war darauf nicht vorbereitet und auch nicht auf diese Spontanheilung, da ist etwas in meinem Herzen passiert. In meinem Herzen habe ich mich erinnert, dass ich früher als Kind immer in einer Leidenschaft und in einer Ausrichtung mich mit etwas verbunden habe, was ich vielleicht nicht kannte, aber was für mich existent war. Das heißt, ich habe mich mit dem Unbekannten verbunden, zu dem ich eine unwahrscheinlich starke, starke Liebe hatte. Und diese Liebe wurde in dem Moment wieder in mir entfacht. Das war fast wie ein, als ob überhaupt sich in mir wieder Leben entfaltete. Als ob ich mich wieder lebendig fühle. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, eine Erfahrung zu bekommen, überhaupt eine Sehnsucht im Herzen zu haben. Wo ich glaube, das ist der Beginn eines jeden spirituell Suchenden, überhaupt diese Frage zu haben, diese Sehnsucht zu haben, gibt es noch was? Ist da ein Gott? So eine süßen Schmerz im Herzen zu haben, nicht zu wissen, was es ist, aber zu wissen, ich will wissen, was es ist. Und sich auf die Suche, auf die Reise zu begeben. Teilweise auch ahnungslos und nicht mal wissen, dass man sucht. Aber dieses Feuer, dieses, es gibt etwas, was ich noch nicht weiß und das will ich kennenlernen. Jetzt kommen wir gern zu einer Geschichte, wo ich gern überleiten möchte. Und zwar, mein größter Schmerz war ja, dass ich nicht sehen konnte, wer hinter dem Vorhang ist. Und dieses Bild wurde in 2012 nochmal viel, viel feiner definiert, als wie es in meiner ersten Gott-Erfahrung über das Wissen von Sri Kaleshwar bei meinem ersten Besuch in Indien erfahren hatte. Der Meister von meinem Meister, also der Meister von Sri Kaleshwar, ist Shirdi Sai Baba. Der ist in Indien sehr, 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 sehr bekannt. Und der Platz, wo seine Gebeine liegen, ist der Nummer 1 Pilgerort in Indien. Und das war, wie gesagt, der Meister meines Meisters. Der lebt nicht mehr. Und mit denen hat uns sozusagen unser Meister, also die Studenten, Sri Kaleshwar Studenten, hat uns sein Meister ebenfalls zugänglich gemacht. Für mich war Baba, oder Shirdi Baba, zu dem fühlte ich eine Verbindung. Das war auch schön, diese kraftvollen Meister an der Seite zu haben, die einen ja helfen, selber diese Verbindung zum Göttlichen zurückzugewinnen. Dazu ist ja eigentlich ein spiritueller Meister da. Ein spiritueller Meister hilft dir, deine Verbindung zum Göttlichen zu 100% zu entfalten, weil sie selber den Weg schon gegangen sind. Sie selber haben dieses Gottbewusstsein für sich verwirklicht und helfen quasi einem selber, dahin zu kommen. So, also zurück zu Shirdi Baba, und ich war in 2012 das allererste Mal an Shirdi Babas Samadhi, auch der Pilgerort, den ich gerade benannt habe. Und das war ein Moment, Ich weiß gar nicht, wie ich den so richtig in Worte ausdrücke. Ich kann nur sagen, ich teile es einfach so, wie es war. Also ihr müsst euch vorstellen, dieser Samadhi, das sind seine Gebeine niedergelegt, das ist ein riesengroßer Tempel und da sind immer Millionen von Menschen laufen da durch. Also man muss teilweise 4 bis 5 Stunden warten, um überhaupt dort also den Platz, wo seine Gebeine liegen, berühren zu können. Und dazu muss man auch sagen, diese Plätze, wo Heilige liegen, die wären auch, oder wir würden heute dazu sagen, oder würden hier im westlichen Gebrauch Wallfahrtsorte dazu sagen. Ne, da erleben manche Menschen spontan Heilung, weil diese Plätze einfach eine so hohe Schwingungsfrequenz haben, dass man dort wirklich spontan Heilung erfahren kann oder aber auch wirkliche Bewusstseinserfahrungen. Jedenfalls, ich bin dorthin und ich weiß noch, ich bin in diesen großen Tempel rein, der war damals komplett leer in dem Moment. Da wurde gerade das Arati vorbereitet und ich habe erst gedacht, ich bin im falschen Tempel, weil mir da gesagt hat, das ist voll und du musst stundenlang stehen. Und ich war auf einmal in einem leeren Tempel und ich dachte, vielleicht bin ich ja im falschen Tempel. Und dann hat mich der Priester vorgerufen, hat gesagt, komm, komm, komm. Also, ne, hat gesagt, Cello, Cello, sagen die immer im Hindi, Cello, Cello. Und dann bin ich vorgerannt durch den ganzen Tempel, bis ich dann realisiert hatte, als ich vorne angekommen war, ach, das muss wahrscheinlich jetzt hier der Samadhi von Shirdi Baba sein. Und dann nimmt mich der Priester, also der zieht mich förmlich, zieht mich hinten an meinem Rücken, zieht mich an den Samadhi ran und legt wie oder fast wirft meinen Körper auf den Samadhi. Und in dem Moment, als meine Stirn, mein Herz den Samadhi berühren. In dem Moment geht in meinem Herzen das Universum auf. Und aus dieser tiefen, tiefen, tiefen Dunkelheit, aus dieser tiefen Unendlichkeit, die in mir ist, kommt diese Stimme und Klarheit. Ich bin derjenige, zu dem du als Kind gebetet und gesprochen hast. Und es waren in dem Moment war es gleichzeitig eine Erfahrung von absoluter Erleichterung und absolute Wut. Es war wie so, man hat jahrelang, also ich habe überhaupt erst mal in dem Moment realisiert, wie sehr und wie stark meine Seele jahrelang danach gesucht hat, zu wissen, wer das ist hinter dem Vorhang, wer ist das? Und ich war mir in dem Moment bewusst, wie tief diese Suche war. Und gleichzeitig war es wie, ich habe mich gefühlt wie eine Mutter, deren Kind 30 Jahre lang einfach weg war. Und es kommt dann wieder. Und diese Erleichterung, es wieder in den Arm zu nehmen. Und gleichzeitig dieser Zorn und diese Wut. Wo warst du? Warum hast du dich nicht gezeigt? Warum hast du dich mir nicht eher gezeigt? Warum erst jetzt? Warum so lange? Und irgendwie gleichzeitig auch. Endlich zeigst du dich mir. Ich kann einfach diese gleichzeitige Polarität an Gefühlen, ich kann die nicht in Worte ausdrücken. Wahrscheinlich hat es genau diesen unendlichen Raum in meinem Herzen kreiert, diese Polarität. Und ich weiß nicht, ich habe dann ununterbrochen geweint. Ich habe ununterbrochen geweint. Und so bin ich auf mein Wahn, wusste ich, wer mein wirklicher Seelenmeister, wer mein wirklicher Satguru ist. Das ist jenseits von Verstand. Das ist jenseits von Emotionen. Das ist die Ewigkeit. Und jetzt kommt bestimmt bei euch in den Herzen, Ja, aber ich habe doch keinen Meister, ich habe sowas nicht und was hat das mit Gott zu tun? Ein wirklicher Meister, ein wirklicher Satguru repräsentiert das Gottbewusstsein. Der hat Gottbewusstsein erlangt. Und man verbindet sich über den Meister mit dem dahinterliegenden Bewusstsein, Gottbewusstsein. Es sind Symbole, es sind die höchsten Beweise von Gott. Und gleichzeitig sagt Srikaleshwar, du kannst Gott nie direkt sehen. Du kannst ihn durch deine Kinder, durch die Vögel, durch die Natur, durch die Musik, durch deine Mutter. Zu allem, wo du dein Herz öffnen kannst, darüber kannst du eine Verbindung zu Gott schaffen. Und das bedeutet auch, dass Gott überall ist. Und dass wir uns jederzeit mit ihm verbinden können. Und er sich uns auch zeigen wird. Wenn wir einen Schritt in diese Richtung machen, wird er sich zeigen. Wann und wo? Das passiert. Wie in einer romantischen Beziehung, wo auf einmal eine Verbindung passiert. Und der 18.10. ist übrigens der Samadhi-Tag, der Tag, an dem Shirdi Baba in Samadhi gegangen ist, gestorben ist. Das heißt, mein Meister war die ganze Zeit immer mit mir, bei mir. Und einen Meister zu haben, ist gleichzeitig ein Segen vom Göttlichen, weil das sind die ausführenden Organe vom Göttlichen, um uns wieder zu Gott zurückzuführen. Und auch wenn du noch keinem Meister begegnet bist, geht es darum, deinen inneren Meister zu entwickeln. Es geht darum, deinen inneren Meister zu entwickeln, um diese Verbindung mit Gott, mit allem, was existiert, zu erfahren. Und der erste Schlüssel ist ein offenes Herz. Ein offenes Herz, eine Möglichkeit zu sehen, das ist eine Kraft, eine unendliche Kraft, eine unendliche Liebe, einen unendlichen Frieden gibt, der immer bei dir und immer mit dir ist und schon immer war. Und den einzigsten Schritt, den du tun musst, diesen Gedanken überhaupt erstmal Raum zu geben. Ich möchte noch zum Abschluss an den heutigen Podcast, ersten heutigen Podcast, noch was von Baba euch auf den Weg geben. Baba ist nach Sri M, das ist auch ein Meister. Baba wird in der traditionellen östlichen Philosophie übersetzt mit einem Verzehren nach dem göttlich Geliebten. Und es ist der Zustand, dieser süße Schmerz kurz vor der Vereinigung. Also es ist der süße Schmerz, der so sehr sich danach sehnt, das ganze Sein süßer Schmerz nach Verbindung ist. Das ist Bhava. Und mir ist heute ein Gedicht begegnet von Rumi. Und ich würde gern dieses Gedicht euch heute als Abschluss mit auf den Weg geben. Es nennt sich Love Dogs oder auch die Liebeshunde. Eines Nachts weinte ein Mann. Allah, Allah! Seine Lippen wurden immer süßer, während er zu Gott betete, bis ein Zyniker zu ihm sagte: Also, ich habe dich so viele Male rufen hören, aber hast du jemals eine Antwort bekommen? Der Mann hatte darauf keine Antwort. Er hörte auf zu beten und fiel verwirrt in den Schlaf. Er träumte und sah Khidir, der Führer der Seelen, im dichten grünen Laub. Er sagte: Warum hast du aufgehört zu beten? Weil ich niemals etwas zurückbekommen habe. Diese Sehnsucht, die du zum Ausdruck bringst, ist die Rückantwort. Die Trauer, die aus deinem Herzen fließt, führt dich zur Vereinigung. Deine reine Traurigkeit, die sich nach Hilfe sehnt, ist der geheime Kelch. Höre dem Jaulen des Hundes nach seinem Meister zu. Dieses sehnsuchtsvolle Jammern ist die Verbindung. Es gibt Liebeshunde, von welchen keiner die Namen kennt. Gebe dein Leben, um einer von ihnen zu werden.